So, jetzt habe ich eine Studiogästin, und zwar die Stadträtin Juliane Nagel. Und zwar geht es halt um den Mord an Kamal von vor 2 Monaten, am 15. Oktober. Das war halt ein, ja, zwei, ja, wie soll ich sie nennen, wahrscheinlich rassistische Hooligans oder wie auch immer, haben den irakischstämmigen Kamal in dem kleinen Park da vorm Bahnhof erstochen. Das, ja, und das ist ja eigentlich schon großes Ding, wenn irgendwelche Faschisten wen erstechen, aber das, dieser Aufschrei in den Medien, der war doch eher nicht so groß.
Ja, also wir haben das gelesen, das war nicht am 15., am 24. Oktober, ist egal, war ein Sonntag, und wir sind natürlich darauf aufmerksam geworden, mit wir meine ich immer so politisch aktive Leute, die halt das Geschehen in der Stadt beobachten, sich um Rassismus und Neonazi-Szene kümmern. Und 2 Tage später tauchte dann lustigerweise sogar diesmal durch die LVZ recherchiert auf, dass der eine Täter einen rechten Hintergrund hat. Also bei dem einen ist es wirklich erwiesen. Und das hat uns dann schon dazu gebracht, das auch zu skandalisieren und zu einem Thema zu machen. Wir hatten aber das Gefühl, dass es die übrige Stadtöffentlichkeit oder auch die offizielle Politik in Leipzig nicht so richtig tangiert. So, und darum haben wir eine Demo gemacht. Und danach, nach einer Reflexion unserer Demo im Anfang November war das, wo auch Freunde und auch der Bruder von Kamal teilgenommen haben und das auch relativ wichtig fanden, also auch symbolisch wichtig fanden, dass Deutsche sozusagen sich auch für den Fall interessieren und da auch ein, sozusagen mehr drin sehen als nur ein Mord. Danach Medienberichterstattung, und danach brach diese Thematisierung total ab. So, und das ist natürlich ein Problem, weil wir hatten uns auch erhofft, dass durch angefangene Diskussionen über einen möglichen rassistischen Hintergrund kurz nach der Tat, dass da auch eine weitergehende Debatte angestoßen wird, oder hatten das auch eingefordert, dass nochmal drüber diskutiert wird, grundlegend, wie leben eigentlich Migranten in Leipzig, unter welcher Situation, unter welcher alltäglichen Bedrohung auch, die in so einem Mord gipfeln kann. Aber das blieb total aus. Also zum Beispiel auch der städtische Ausländerbeauftragte, Integrationsbeauftragte heißt er jetzt, hat es auch unterlassen, sich zu äußern zu dem Fall oder die Familie irgendwie zu besuchen, was zumindest der sächsische Ausländerbeauftragte gemacht hat, so als Akt der Solidarisierung. So.
Nun hat ja die Polizei, glaube ich, geschrieben, dass es irgendwie nicht erwiesen ist, dass es einen rassistischen Hintergrund gab. Also was sind denn die Anzeichen, dass es vielleicht doch so sein könnte?
Man muss eins und eins zusammenzählen, ne? Also jemand, der langjährig aktiv war in einer Kameradschaftsszene, in der Kameradschaft Aachener Land, die bekannt dafür ist, dass sie rassistisch ist, ist ja eigentlich normal für eine Neonazi-Szene, die aber explizit auch bekannt dafür ist, dass sie Migrantinnen und Migranten beobachtet, also unter Druck setzt und so weiter. Also es gibt gerade in Nordrhein-Westfalen, wo das ist, auch eine Debatte um das Verbot dieser Kameradschaft aus diesen Gründen, weil sie wirklich quasi offensiv zu Gewalt gegen Migrantinnen aufrufen und nicht nur in Anführungsstrichen subtil Rassismus auf ihren Internetseiten verbreiten. Wenn man sieht, dass der eine Täter oder mutmaßliche Täter, muss man ja sagen, ist ja noch keine Gerichtsverhandlung abgelaufen, aus dieser Szene kommt, im Knast sitzt, dort betreut wird von der Hilfsorganisation für politische, nationale politische Gefangene, das ist eine Art Antirepressionsorganisation der Neonazi-Szene, dann rauskommt, ein halbes Jahr auf freiem Fuß ist und dann in so einen Fall verwickelt ist, zumindest als Mittäter, weil aktuell ist ja die Diskussion, ob er vielleicht das Messer eben nicht gezückt hat, sondern dabei war, in Anführungsstrichen nur dabei war. Wenn man diesen Fakt nimmt und dann den Migrationshintergrund des Toten sieht, dann finden wir, liegt eine Mutmaßung schon relativ nahe, dass es sich um rassistisch motivierten Mord handeln kann.
Ja, finde ich, klingt auch erstmal soweit einleuchtend. Der CDU-Auslandsbeauftragte, ich weiß nicht, war es der von der Stadt oder von Sachsen, der hat ja davor gewarnt, diesen Fall zu politisieren. Das wäre halt irgendwie nicht gut. Das wäre halt kein rassistischer Übergriff. Was haltet ihr denn davon?
Das war der sächsische Ausländerbeauftragte Martin Gillow, der sogar bei der Familie war immerhin, ne? Und der sich aber danach sehr zurückhaltend geäußert hat. Das ist natürlich schwierig. Also wir haben natürlich einen Fall, der jetzt erst sozusagen von der Staatsanwaltschaft, von den Ermittlungsbehörden durchleuchtet wird. Jetzt werden Zeugenaussagen gesammelt. Die Täter versucht zu einem Statement zu bringen, was ja in dem Fall Daniel K., was der Neonazi ist, auch schon funktioniert hat. Die Freundin von Kamal, die wohl anwesend war. Also es ist so eine Gemengelage. Jetzt muss natürlich, und das ist in einem Rechtsstaat so, sondiert werden, was ist da eigentlich passiert oder rekonstruiert werden. Wenn man sich aber die Geschichte der Morde mit einem politischen, also rechtsmotivierten Hintergrund anschaut, das sind laut so Initiativen und Vereinen, die sich um sowas kümmern und das recherchieren, 150 seit der Wiedervereinigung, seit 1990, ist es oft so, dass von offiziellen Stellen so ein rechter Hintergrund, auch wenn er auf der Hand liegt, geleugnet wird und nur in Fällen, wo auch politisch Druck ausgeübt wird und die Ermittlungsbehörden auch mit der Nase auf Sachverhalte gestoßen werden und wo eine kritische Öffentlichkeit eben sich äußert zu solchen Fällen, dann auch so eine Kategorisierung durch die Gerichte vorgenommen wird. Also oft ist sozusagen wird der Neonazi-Hintergrund von Tätern erst einbezogen, nochmal kurz gesagt, wenn so ein öffentlicher Druck da ist. Und das wollen wir natürlich auch in diesem Fall erreichen. Und wir finden es wichtig, den schon aus dem Grund zu politisieren. Und was ich auch schon gesagt hatte, wir wollen anhand des Falles natürlich auch schauen, wie leben Migrantinnen in Leipzig. Und dann wird man natürlich latent politisch, wenn man konstatieren muss, dass es schon eine strukturelle Diskriminierung von Leuten gibt, die von woanders kommen. Eine staatliche Diskriminierung, eine Ausgrenzung, die durch die Bevölkerung und wie gesagt durch Behörden betrieben wird. So.
Ja, das ist wirklich ein elendiges Leid, dass halt irgendwie die Kommunen oder die betroffenen Orte, wo halt irgendwelche Neonazi-Übergriffe stattfanden, dass sie oft versuchen, das Ganze schön zu waschen, dass es gar keine Nazis waren, das waren welche von außerhalb, das war alles gar nicht so gewesen und irgendwie der Ort, in dem gibt's kein Nazi-Problem und also das war wirklich oft bei Mordfällen oder auch anderen Sachen, dass halt die Städte dann immer versucht haben, sich schön gut darzustellen. Naja, es könnte auch die Befürchtung sein, dass es in Leipzig vielleicht auch passiert, dass es irgendwie vielleicht dann doch kein rechter Hintergrund war und dass es gar nicht so ein gefährliches Klima für Migrantinnen und Schwule, Lesben, Andersdenkende, wie auch immer gibt. Also es gibt ja in manchen Stadtteilen schon durchaus auch eine gewisse Bedrohung, wenn Mensch sich irgendwie nachts auf den Straßen bewegt, dass Mensch halt verhauen werden könnte.
Genau, und das so ein bisschen zum Thema zu machen, über den konkreten Fall hinaus war und ist unser Anliegen als Initiativkreis Antirassismus. Und wir haben in dem Zuge des Falls Kamal, also wir haben einerseits den Trauerzug damals unterstützt, also der zu seiner Beerdigung führte, also haben schon auch mit der Familie quasi zusammengearbeitet und uns war es aber auch wichtig, das Thema breiter zu fassen. Du hast es erwähnt, zum Beispiel der Leipziger Osten, wo sich jetzt quasi eine Bürgerwehr oder ein Aufruf kursierte für eine Bürgerwehr, der sich gegen die Roma richtet, sollte, die dort leben und die angeblich dort Dreck machen würden und den deutschen Frieden im Stadtteil stören würden. Solche Sachen, die hier in Leipzig passieren oder in einem Stadtteil, wo ein Neonazi-Zentrum ist, das schon ohne, dass da vielleicht wirklich was passiert, eine Bedrohungssituation darstellt, gerade für Leute, die ins Feindbild passen, da Linke oder Migrantin. Das wollen wir natürlich in dem Zuge mit thematisieren und was wir auch gemacht haben, ist zurückzublicken. Also in Leipzig hat eben keine weiße Weste. Hier ist ein Neonazi-Zentrum, hier werden Leute diskriminiert, hier leben Leute in Asyl Bewerberheim am Stadtrand und ja, dann gab es ja auch Diskussionen, dass die Situation in den bestehenden Asylbewerberheimen nochmal verschlechtert werden sollte, was durch öffentlichen Druck auch fallen gelassen wurde, aber worauf wollte ich hinaus? In Leipzig haben eben auch in der Vergangenheit schon Morde stattgefunden, die auch einen rechten Hintergrund hatten und das waren 5 bisher. So, also Leipzig hat keine weiße Weste, das muss man ganz klar sagen.
Gibt es denn jetzt auch schon irgendwelche Forderungen an die Stadt oder ja, was sind so eure Forderungen überhaupt, wie irgendwie die Situation verbessert werden könnte?
Schwierig. Also es ist komplex. Also wir hätten uns erstmal gewünscht, dass zum Beispiel der Oberbürgermeister sich zu dem Fall Kamal K. geäußert hätte. Zum Beispiel in der letzten Stadtratssitzung gab es eine Debatte um so eine Strategie für Demokratie und Vielfalt. Da wurde in verschiedenen Redebeiträgen verschiedener Parteien, außer CDU und NPD und FDP, auf den Fall Kamal verwiesen. Aber der OBM sieht keine Notwendigkeit, sich da mal zu äußern. Auch Worte des Bedauerns vielleicht in Richtung der Familie zu richten. Das finden wir das Mindeste, was da passieren muss. Was natürlich auch kursiert, und da habe ich jetzt gerade eine Anfrage im Stadtratsverfahren, was macht die Stadt denn auch angesichts von vielleicht dem 6. Mord, also von 5 verschiedenen Orten, wie ist das überhaupt, spielt das in der Erinnerungskultur in Leipzig überhaupt eine Rolle, dass hier Menschen durch Neonazis zu Tode gekommen sind? Das ist so der eine Aspekt. Und natürlich erwarten wir oder hätten wir uns eben gewünscht und wünschen uns das auch immer noch, das rassistische Klima, was eben auch in Leipzig präsent ist, mehr diskutiert wird, dass Menschen sich auch kritisch damit auseinandersetzen, sich vielleicht selber reflektieren oder dass so ein Funker, so ein Diskussionsanstoß auch von der Stadt ausgeht, vom Integrationsbeauftragten zum Beispiel. Warum lädt man nicht alle Migrantinnenvereine mal ein oder geht in die Stadtteile und setzt sich da mit Bürgerinnen und Bürgern auseinander? Das ist zum Beispiel auch in dem Fall dieser Bürgerwehr gegen Roma eben nicht passiert. Da hat die Stadt sich nicht eingemischt auf einer politischen Ebene und hat gesagt, hier werden Vorurteile geschürt, sondern da ging es nur darum, hat die Stadt interveniert, hat gesagt, nee, das waren gar nicht die Roma. Der Dreck, der dort an der Kirche in Angerkrottendorf entstanden ist, der Stein des Anstoßes für diese Bürgerwehr war, da wurde halt nur ordnungspolitisch gesagt, nein, die waren es nicht, wurde aber nicht gesagt, na, was ihr hier macht, ist ja latent rassistisch und da müsste eine Stadt eigentlich anders auftreten.
Hast du vielleicht irgendwelche Empfehlungen von Vereinen oder so, die sich zu diesem Thema befassen, die dann, also wo man, wenn man sich damit näher auseinandersetzen will, auf welche Webseite könnte man da gehen oder was gibt's da für Möglichkeiten?
Du meinst Antirassismus sozusagen,
genau.
Oder Rassismus. Na, unser Initiativkreis kümmert sich explizit jetzt um den Kamal-Fall. Es gibt noch einen Initiativkreis, der sich um die Situation von Asylbewerbern in Leipzig kümmert. Der Initiativkreis integration.blogsport.de heißt der Blog. Der hat sich gegründet aus Anlass dieser Debatte um die Errichtung eines neuen Asylbewerberheims in der Wodanstraße und arbeitet jetzt auch noch weiter und zusammen mit Asylbewerbern, auch um diese Draufperspektive auf die Leute auch so ein bisschen abzubauen und mit denen ins Gespräch zu kommen und erstmal zu hören, was sie denn eigentlich wollen oder was sie stört und wie die leben wollen.
Okay, das war jetzt der Initiativkreis.blogsport.de und was ist eure Webseite?
Nee, der andere heißt Initiativkreis Integration.
Achso.
Und das wird zusammengeschrieben und dann blogsport.de. Das ist der Asylbewerberinitiativkreis. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend. Und unsere heißt Initiativkreis Antirassismus und die Seite heißt Initiativkreis.blogsport.de. Initiativkreis.blogsport.de. Auf Internetportale gucken oder googeln, dann findet man das schon. Und empfehlenswert ist natürlich auch das Antidiskriminierungsbüro in Leipzig, was sich auch um Diskriminierung jetzt auch fernab von so direkten Gewalttaten kümmert, sondern auch so um Diskriminierung im Alltag. Also wenn jemand zum Beispiel keine Wohnung bekommt, weil er eine andere Hautfarbe hat oder von einem Arbeitgeber abgelehnt wird, weil er oder sie in dem Fall vielleicht ein weiblich ist und darum ungeeignet befunden wird, weil sie ja öfter ausfällt, ein Kind hat oder so. Also die machen eine sehr breite Antidiskriminierungsarbeit, auch mit Fokus auf Rassismus. Und es gibt noch die Opferberatungsstelle der RAA, das ist ein Verein, ein ziemlich etablierter Verein, die kümmern sich auch um Beratung von Opfern rechter Gewalt und sind dann natürlich bestimmt auch aussagefähig, was sowohl rechte Gewalt gegen Menschen als auch Diskriminierung von Menschen betrifft.
Ja, vielleicht nochmal zu den Medien. Also es blieb ja nicht nur der Aufschrei von der Politik aus, sondern die Medien. Also die Medien heißt ja in Leipzig meistens die LVZ. Die haben so ein bisschen das lokale Monopol hier. Da wurde auch nicht so viel zu diesem Kamal berichtet, zu diesem Mord an Kamal. Da gab es dann sogar eine Kundgebung von der LVZ. Die wurde dann auch nicht erwähnt bei der LVZ. Gibt es denn da Bestrebungen, wie vielleicht irgendwie auch lokal bei den Medien mehr zu solchen Sachen gemacht werden könnte?
Na, mit der LVZ sozusagen da in solidarischen Diskurs zu kommen, ist nicht so möglich oder die darauf hinzuweisen. Es gab relativ kurz nach dem Mord eben so eine problematische Berichterstattung, die da hieß, auch das Opfer war kein unbeschriebenes Blatt, also Polizei bekannt, was in einer Berichterstattung über jemanden, der ermordet wurde, überhaupt keine Relevanz hat. Also ich denke, das war ein echter Fehlgriff, so eine Berichterstattung. Oder man kann auch sagen, vielleicht war es Kalkül, so um diesen Mythos vom kriminellen Ausländer weiterzuspinnen. Und das kritisieren wir auch stark, dass da so ein komisches Licht drauf gerückt wurde. Allerdings muss man auch sagen, diesmal einschränken in Bezug auf die LVZ, dass die natürlich die ersten waren, die recherchiert hatten, dass dieser Daniel K., der Mittäter, einen rechten Hintergrund hat. Und die machen inzwischen auch gute Hintergrundberichte, auch aktuell zur Geschichte oder zum Lebenslauf von diesem Täter, um damit auch darauf hinzuweisen, dass es eben ein Neonazi ist und darum die Tat auch rechtsmotiviert sein könnte. Muss man diesmal der FVZ wirklich lassen? So. Was sie natürlich nicht machen, ist, einen Rassismus mit zu thematisieren. Es ist vielleicht jetzt auch eine Analyse in Bezug auf die Berichterstattung der FVZ, wenn es um Neonazis geht, also so richtig erkennbare, organisierte, ich sag mal in Anführungsstrichen Randgruppen, wie sie es eben in ihrem Weltbild sehen, da funktioniert inzwischen schon die Berichterstattung. Aber was die gesamtgesellschaftliche Situation, Diskriminierungsdenken dort betrifft, da hapert es wirklich noch. Und eine Idee, wie wir mit denen zusammenarbeiten können, haben wir natürlich jetzt nicht in dem Sinne. Man müsste wahrscheinlich mal einen größeren Diskurs führen über Rassismus in den Medien. So.
Und ihr habt euch ja jetzt vorgenommen, so ein bisschen das zu verhindern, dass dieser Fall in der Vergessenheit versinkt. Deswegen wollt ihr nächste Woche eine Demonstration machen.
Also uns hat so ein bisschen eben gestört, das hatte ich am Anfang auch schon gesagt, dass nach einem kurzen Aufschrei so ein echtes Schweigen eingezogen ist. Wir hatten es mit Pressemitteilungen versucht, die aber nicht auf Resonanz stießen. Also es gab keine Öffentlichkeit, es gibt keine Diskussion, es gibt keine Spiegelung des Falls. Also die Blumen stehen zum Beispiel noch am Tatort, das ist zumindest was, also wo auch Leute öfter mal stehen bleiben. Und da haben wir uns gesagt, wir machen jetzt in diesem Jahr auch noch Demonstrationen, um nochmal das Erinnern an Kamal nochmal zu beleben und natürlich auch nochmal Rassismus als mögliches Tatmotiv zu thematisieren und das auch breiter zu thematisieren. Also nicht nur der Rassismus, der hinter der Tat stecken könnte, sondern auch Rassismus eben im Alltag, in den Medien und so weiter und so fort. Am 29.12. rufen wir dazu auf.
Okay, Mittwoch der 29. und wann und wo?
17.30 Uhr geht's los am Schletterplatz. Das ist wahrscheinlich relativ unbekannt. Das ist Riemannstraße, Höhe Petrikirche heißt die, evangelisches Schulzentrum, die Ecke. Und wir starten dort, weil wir dachten, es sollte schon zentrumsnah sein. Wir wollen an der Staatsanwaltschaft vorbeigehen. Und um die Ecke dort auf der Kalibnisstraße gibt's einen Gemüseladen, wo 1996, glaube ich, auch ein Mensch mit Migrationshintergrund von zwei Neonazis ermordet wurde. Und da wollen wir natürlich auch symbolisch nochmal kurz stehen bleiben und daran kurz erinnern und sozusagen den Kontext solcher Gewalttaten in Leipzig auch nochmal herstellen.
Ja, dann sagt doch zum Schluss nochmal eure Internetadresse nochmal zur Wiederholung, zum Einprägen.
Genau, das ist initiativkreis.blogsport.de.
Ja, wegen mir. Also haben wir noch was vergessen?
Ja, wir haben was vergessen. Und zwar, ich sag's ganz kurz, die Demo hatten wir geplant, sozusagen um das Schweigen zu brechen, so heißt es ja auch, das Schweigen brechen, gemeinsam gegen Rassismus kämpfen. Und nur ist es passiert, dass gestern bekannt wurde, dass der Daniel K., über den ich jetzt geredet habe, auf freien Fuß gesetzt wurde, weil er angeblich eben kein Täter war, also nicht das Messer gehalten hat oder das Messer gezückt hat, außerdem alkoholisiert war, einen Filmriss hat und als nächster Punkt, die Staatsanwaltschaft sagt jetzt inzwischen auch ganz klar, es ist keine rechte Gewalttat. So, also es hat kein rassistisches Motiv und das finden wir sehr schwierig, so diese Einschätzung, und das wollen wir auf der Demo natürlich auch nochmal thematisieren. Das ist sozusagen auch ein Zufall, dass es jetzt zusammenfällt, diese Entwicklung und unsere Aktionen.
Ja, dieser Daniel, der hatte irgendwie bei der Verhaftung so einen Kick auf Antifaschismus oder irgendwie so ein Nazi-Hemd auf jeden Fall an. Und jetzt meint der Anwalt, dass es halt auf jeden Fall kein Nazi ist, der hätte schon lange sich von allem losgesagt. Naja, also wenn er schon das Hemd dazu trägt.
Genau.
Na gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Juliane Nagel.